Frau Stolberg-Rillinger, wenn man auf die politischen Ereignisse des Jahres 2017 zurückblickt, dann gibt es wenig, worüber sich Demokraten freuen können oder sollten. Wenn Sie auf Ihr Jahr als Wissenschaftlerin zurückblicken, dann reißt sich Höhepunkt an Höhepunkt. Fangen wir vorne an. Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, ihre Biografie einer Herrscherin, einer Frau, die vor 300 Jahren lebte, erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Schon die Nominierung war eine Ehre, denn akademische Historiker findet man in dieser Liste eher selten. Waren Sie überrascht davon?
Ja, absolut. Also das war eine Riesenüberraschung, natürlich eine ganz große Freude. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
Was hat Sie an Maria Theresia gereizt, an der Figur? War es das Paradox, das Frausein und Herrscherinsein, das ja zu dieser Zeit eigentlich sich ausschloss?
Das ist zwar eine sehr, sehr spannende Frage, wie da weibliche Herrschaft und weibliches Geschlecht zusammenzudenken sind, aber das war gar nicht unbedingt der Punkt zunächst, sondern es war fast eher zufällig. Ich wollte einfach immer schon mal eine Biografie schreiben und dann ergab sich, dass dieses Jubiläum bevorstand und dann dachte ich mir, wieso eigentlich nicht über diese Figur? Die eigentliche Absicht dahinter war, eine Figur auszusuchen, an der man ganz viel Wichtiges über das 18. Jahrhundert transportieren kann. Also ich wollte eigentlich mehr das Zeitalter darstellen als eine bestimmte Person. Ich wollte aber, weil ja Biografien selbstverständlich viel mehr gelesen werden als abstraktere Darstellungen, wollte ich eben mich dieser Gattung Biografie bedienen, um über die Figur, über die Person einen Schlüssel zu haben zu dem ganzen Zeitalter. Und da ist sicher Maria Theresia eine besonders geeignete Person, weil sie eben in vieler Hinsicht diese Widersprüchlichkeit des 18. Jahrhunderts verkörpert.
Wenn man das Buch liest, dann kann man den Eindruck gewinnen, diese Frau war der einzige Kerl im Habsburgerreich.
Das hat Friedrich der Große ja schon so gesagt und so wird es auch immer gerne kolportiert. Aber das ist natürlich eine ziemlich frauenfeindliche Formulierung, weil es ja unterstellt, dass eigentlich die Starken ja immer die Männer sind. Und es entspricht leider ja immer noch auch heute im gängigen Stereotyp und damals erst recht. Aber ich würde sagen, sie selbst hat, wenn man es salopp formuliert, nie die Frauenkarte gespielt, sondern sie hat eigentlich allergrößten Wert darauf gelegt, immer die Herrschaft wie ein Mann auszuüben. Aber eben mit Einschluss der Tatsache, dass sie außerdem noch 16 Kinder bekommen hat, was natürlich die Sache nicht leichter machte. Ja. Und manche Zeitgenossen haben auch durchaus in Fragen der Herrschaft von dem physischen Geschlecht abgesehen. Also man hat gesagt, eine Frau, es gibt dieses Zitat, eine Frau, die den Herrscherthron besteigt, hört gewissermaßen auf, eine Frau zu sein. Das heißt, die Herrschaft als solche hat kein Geschlecht. Das finde ich eine interessante Sichtweise, die sozusagen zwischen Rolle und körperlichem Geschlecht unterscheiden kann.
Erstmal Entschuldigung, die Bemerkung war natürlich nicht frauenfeindlich gemeint. Es gab parallel zu Ihrem Buch in einer Darstellung des Lebens von Maria Theresia auch den Versuch, sie zu einer Feministin zu machen, zu stilisieren. Schluckt da die Historikerin in Ihnen?
Unbedingt. Also ich glaube, dass das eine in meinen Augen nicht hilfreiche Aktualisierung der Person ist. Man versucht dann, sie einer weiblichen Publikum als Identifikationsfigur anzubieten heute, weil sie gewissermaßen auch schon Beruf und Familie wunderbar unter einen Hut bekommen hat mit den 16 Kindern und der Herrschaft und den Kronen und so weiter. Aber ich finde, aus meiner Sicht ist die Frau so, oder die Bedingungen ihres Lebens und ihrer Herrschaft und ihrer Mutterschaft sind so absolut anders als heute, dass man das nicht sinnvoll heute als Vorbild verkaufen kann. Abgesehen davon war Maria Theresia selber überhaupt keine Feministin avant la lettre oder so, sondern sie hat immer ihren Töchtern eingeschärft, dass sich Frauen den Männern in jeder Hinsicht unterzuordnen haben. Nur in ihrem Fall war es eben eine Ausnahme, weil sie die Herrschaft geerbt hatte und wie gesagt ein Herrscher war.
Bei Maria Theresia muss man gegen Denkmäler anschreiben, gegen reale wie auch solche zwischen zwei Buchdeckeln. Von Johannes Kunisch, ihrem akademischen Lehrer, stammt die Maxime, gute Historie errichtet keine Monumente. War das die Herausforderung?
Ja, das war der Ausgangspunkt und die Herausforderung. Viele Leser haben ja wahrscheinlich dieses riesige Monument an der Wiener Ringstraße vor Augen, wo sie als die mythische Verkörperung des österreichischen Staates dargestellt ist. Und das Monument ist natürlich genau das, gegen das man anschreibt. Es gibt nicht nur dieses Bronzemonument, sondern es gibt eben auch im übertragenen Sinne, Sie haben es angedeutet, ein Monument in Gestalt einer 10-bändigen Biografie aus derselben Zeit, auch zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Und in diesen 10 Bänden wird sie zwar einerseits mit einer ungeheuren Detailgenauigkeit beschrieben in ihrem politischen Handeln, aber eben auch sehr, ich will nicht sagen verklärt, aber es werden doch alle unerfreulicheren Seiten sehr weitgehend ausgeblendet.
Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden, den ich den Hörern nicht vorenthalten will. Zitat: Mich interessieren die Epochen, die fremdartig sind, in denen die Menschen anders gedacht und gehandelt haben, als wir es heute tun. Je fremder, desto besser. Genau. Erklären Sie mir dieses Interesse.
Naja, die zeitgenössische Geschichte hat mich immer nicht so sehr interessiert, weil in der eigenen Zeit kennt man sich ja aus, da sind einem die Dinge selbstverständlich. Ich fand es interessant, die Geschichte zu benutzen, um etwas anderes kennenzulernen, was eben nicht so ist wie die Dinge, die einem selbstverständlich sind, wo eben die Staatlichkeit, das Denken, die Frömmigkeit, die Medialität, also die Art der Kommunikation, all das eben anders war. Und dadurch bekommt man eine Distanz zur eigenen Gegenwart, weil einem deutlich wird, dass die Dinge, so wie sie heute sind, überhaupt nicht immer so waren und ganz, ganz anders sein könnten. Und deswegen finde ich das einfach viel, viel spannender. Aus demselben Grund liest man ja auch Romane oder so, dass man sich eben in fremde, ganz andere Lebensverhältnisse hineindenken kann, sich die vor Augen stellen kann. Und ja, das finde ich einfach attraktiver und spannender und horizonterweiternder, als sich nur mit der eigenen Zeit zu beschäftigen.
Dann halte ich Ihnen noch einen Satz vor. Wer die Überzeugungen einer Epoche kennenlernen will, muss ihre Symbole und Zeremonien kennen. Klingt einleuchtend und ist doch jedenfalls für die Studenten der neueren Geschichte, die ihr Examen vor 1990 gemacht haben, und dazu zähle ich leider auch schon, geradezu umwälzend. Zu meiner Zeit ging es, was diese Zeit betraf, Ihre Zeit, die Zeit vor 1806, um andere Dinge. Verträge, Kriege, Allianzen, das ist bei Ihnen eher nebensächlich. Sie sind eine Vorkämpferin des Cultural Turn in der Geschichtswissenschaft.
Ja, unbedingt. Ich bin eine große Anhängerin der sogenannten kulturalistischen Wende. Das hängt sehr eng mit dem zusammen, was ich eben gesagt habe. Es geht darum, die Dinge mit fremden Augen anzusehen. Diese kulturalistische Wende ist ja dadurch vor allem ausgelöst worden, dass die Kulturanthropologie Einfluss auf die Geschichtswissenschaft genommen hat. Und das heißt im Grunde, dass man fremde Epochen mit ähnlichen Augen und mit ähnlichen Methoden ansieht wie Ethnologen die Kulturen fremder Völker. Und genau eine solche Verfremdung ist das, was eben die Geschichtswissenschaft bieten kann nach diesem sogenannten kulturalistischen oder Cultural Turn. Das reizt mich, und dazu gehören dann natürlich auch typische Gegenstände der Ethnologie, wie eben zum Beispiel Rituale, ja. Symbole, Symbolisierungen, Bilder, also nicht Gesetze, Verträge, all die formalen, von Schriftlichkeit dominierten Vorgänge, sondern eben auch Bildlichkeit, dass man sich die bewusst gemacht hat, hängt damit zusammen, dass wir in einer Mediendemokratie leben und für uns auch ständig solche Dinge wichtig sind. Und wenn man das dann sozusagen mit fremden Augen in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter sich ansieht, dann kann man daraus wieder indirekt auch über die Funktionsmechanismen heutiger Gesellschaften was lernen. In der Abgrenzung, im Vergleich, weil es eben anders war.
Sie haben Rituale jetzt schon zweimal angesprochen. Es ist auch ein Buch von Ihnen dazu erschienen im Jahr 2013, wenn ich es richtig weiß. Wir haben ja alle Rituale im Leben, im Alltag und in der Öffentlichkeit. Unterschätzen wir ihre Bedeutung, weil sie halt so geläufig sind?
Also ich glaube, tendenziell unterschätzen wir heute Rituale immer noch, obwohl, wie gesagt, durch Allpräsenz von Ritualen in den Medien, Medieninszenierungen, schon das Bewusstsein auch wieder gewachsen ist, dass Rituale wichtig sind. Man unterschätzt das, man unterschätzt die Wirkmächtigkeit von Ritualen. Ich glaube, vor allem in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, weil hier natürlich immer noch die Erfahrung der NS-Zeit nachwirkt. Man denkt dann an Reichsparteitage und solche Dinge und assoziiert mit Ritualen, mit großen Massenritualen, natürlich in allererster Linie eine massenpsychologische Übermächtigung, Überwältigung. Und man ist stolz darauf, in einer nüchternen Demokratie zu leben, in der es eben um Austausch von Argumenten und nicht um Inszenierungen geht. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass auch wir in unserer politischen Gegenwart immer wieder es mit Inszenierungen zu tun haben, die nur eben weniger pompös, weniger barock, weniger aufwendig vielleicht sind als in früheren Zeiten, deren Wirkmächtigkeit nicht zu unterschätzen ist.
Wie sind Sie auf die frühe Neuzeit als Epoche, als interessante Epoche für sich gekommen? War das Zufall oder haben Sie gesucht?
Es war eigentlich, in zentralen Momenten waren Zufälle da am Werk. Also ich habe, als ich anfing, Geschichte zu studieren, habe ich mich vor allem fürs Mittelalter sehr interessiert, das ja auch sehr fremd ist, natürlich noch viel fremder als die frühe Neuzeit. Und dann bin ich zufällig in ein Seminar geraten über Norbert Elias' Buch »Die höfische Gesellschaft«. Norbert Elias war ja ein Soziologe, Exilant, und hat dieses Buch geschrieben, das erstmal in den 30er Jahren ganz unbekannt geblieben ist und dann in den 60er Jahren wieder aufgelegt und eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Und in diesem Buch geht es eben genau um diese zeremoniellen Codes oder um die Logik der höfischen Gesellschaft. Und das hat mich absolut fasziniert. Und dann gibt es ein zweites Buch von Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation, wo die Entwicklung unserer heutigen Peinlichkeitsstandards nachvollzogen wird. Also sowas wie, dass man mit Messer und Gabel isst oder dass man in einem Nachthemd oder einem Schlafanzug schläft und nicht nackt oder dass man nicht mit fremden Menschen in einem Bett schläft. Außer man hat bestimmte Gründe dazu, jedenfalls nicht mit fremden Menschen im Hotel oder so. Also, dass neue Peinlichkeitsschwellen oder die Peinlichkeitsschwelle erhöht worden ist. Und das nennt er Prozess der Zivilisation. Insgesamt sind diese beiden Bücher von Norbert Elias wirklich revolutionär gewesen, weil sie eben Gegenstände historisch beleuchtet haben, die vorher praktisch noch nicht Gegenstände der Geschichtswissenschaft gewesen waren, nämlich körperliches Verhalten, Scham, Peinlichkeitsempfinden, Affekte, Affektkontrolle. All das hat Elias zum Thema gemacht und das hat mich unglaublich beeindruckt und überwältigt. Und da bin ich dann in der frühen Neuzeit geblieben.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger. Frau Professor Stolberg-Rielinger, Sie haben in Köln studiert, ursprünglich habe ich gelesen, auf Deutsch und Geschichte Lehramt.
Ja.
Das war dann nichts, oder?
Ja, das hat sich dann anders ergeben. Ursprünglich habe ich auch gar nicht mit Geschichte angefangen, sondern mit Deutsch und Kunstgeschichte. Aber dann wurde man in der Kunstgeschichte sehr abgeschreckt und wurde darauf hingewiesen, dass man da überhaupt keine Berufsaussichten hätte. Dann habe ich das mir anders überlegt und bin eben in einem Mittelalterseminar gelandet, was mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und hatte aber ursprünglich vor, Lehrerin zu werden, habe auch das erste Staatsexamen abgelegt. Und dann ergab es sich zufällig, dass einer meiner Prüfer gerade eine Mitarbeiterstelle frei hatte, genau in dem Moment, als ich Examen machte. Die hat er mir angeboten und die habe ich genommen und dann war ich auf der Hochschulschiene und bin da geblieben.
Ja, es ist nicht so, dass Sie irgendwie schon im Gymnasium davon geträumt hatten, Historikerin zu werden.
Überhaupt nicht. Also in der Schule fand ich Geschichte, ehrlich gesagt, immer ziemlich langweilig, meistens, weil ich eben dachte, oder man dachte das damals, man muss einfach nur immer mehr Fakten lernen und Zahlen. Ja, und ich kann mir bis heute keine Geschichtszahlen merken. Ich kann eigentlich fast gar keine Geschichtszahlen, außer vielleicht Erster, Zweiter Weltkrieg und noch die Französische Revolution. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber nicht sehr. Und ich dachte, man musste einfach Fakten lernen und das fand ich völlig reizlos. Und erst dann im Studium selber ist mir klar geworden, dass es darum natürlich überhaupt nicht geht, sondern eben um das Verständnis fremder Lebenswelten. Und ja, dann hat mich das sehr fasziniert und nicht mehr losgelassen.
Ist denn das Historikerinnenleben jetzt dann auch so, wie Sie sich erdacht oder geträumt hatten? Oder ist es beschwerlicher, mühsamer, frustrierend?
Es ist schon anders, als ich das mir vorher hätte vorstellen können. Es hat sich eben auch sehr geändert. Also wenn ich mir vorstelle, wie das Professorendasein meines Lehrers war und wie es heute ist normalerweise, dann hat sich da extrem viel geändert. Es ist wahnsinnig wettbewerbsorientiert geworden. Es ist auch, wie soll man sagen, es ist zwar weniger hierarchisch. Also das Verhältnis heute zwischen Mitarbeitern und Professoren ist weniger hierarchisch als früher. Weniger vielleicht auch paternalistisch, also es gibt nicht mehr die Großordinarien, auf deren Vermittlung man angewiesen ist, sondern die Jüngeren spinnen selbst ihre Netzwerke, machen selbst ihre Tagungen und so weiter. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Aber es ist eben auch hektischer geworden. Man muss ständig Anträge schreiben. Man hat sehr viel Verwaltungsarbeit zu erledigen, für die man überhaupt nicht ausgebildet worden ist. Es waren natürlich auch einfach nicht so viele Studierende. Es war ein eher doch bildungsbürgerlich geschlosseneres Milieu vielleicht auch. Also das hat sich alles sehr geändert und teils zum Besseren, teils auch zum Schlechteren.
Alles unter dem Stichwort Bologna zu subsumieren. Also sozusagen auch die Internationalisierung, die in Deutschland nur bedingt funktioniert hat, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, Bologna, der Bologna-Prozess ist die eine Seite. Da geht es ja um die Lehre. Die Lehre hat sich extrem verändert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben auf der Ebene der Forschung diese extreme Wettbewerbsorientierung, die eben von den Hochschulleitungen auch sehr unterstützt wird, dass man eben ständig große Drittmittelsummen einwerben muss für die eigene Universität oder gehalten ist, das zu tun, dass danach auch Gehaltsunterschiede gemacht werden. Früher gab es Beamtengehälter nach Tarifstufen und das war's. Und mittlerweile gibt es Leistungszulagen oder auch nicht. Also das hat alles sehr, sehr dazu beigetragen, dass man ein Klima des Wettbewerbs, auch der Hektik entwickelt hat, das es früher nicht gab.
Und wer forschen will, braucht entweder ein Freisemester, eine Auszeit, zumindest einen Sonderforschungsbereich, der dann Gelder bekommt. Sie hatten hier in Münster einen SFB, so nennt man das im Fachjargon, geleitet zusammen mit Ihrem Kollegen Gerd Althoff, einem Medievisten. Der hieß dieser SFB Symbolische Kommunikation, gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution. Kann man sagen, Sie haben dabei, waren wir eben schon fast dabei, geforscht, wie der Staat Staat macht, was Staatstheater ist, Pomp and Circumstance.
Ja, das ist ja der Titel eines der berühmten Schlüsselwerke, die genau das auch untersucht haben. Ja, es ging da um alle Arten von symbolischer Kommunikation und gerade eben im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Damals war die Moderne ganz ausgeklammert zunächst. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, gerade auch in der Zusammenarbeit mit den Medievisten. Und danach haben wir ja ein sogenanntes Exzellenzcluster etabliert, wo es um Religion und Politik geht. Was noch mal viel größer ist, sowohl das Thema als auch dieser Verbund. Und mittlerweile haben wir einen neuen SFB, der alte ist ausgelaufen, also der hat die mögliche Förderdauer erreicht und war dann zu Ende. Und jetzt haben wir einen neuen Sonderforschungsbereich zum Thema Kulturen des Entscheidens. Da geht es um die These, dass nicht zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften dasselbe unter Entscheiden verstanden wird und man die Art und Weise, wie man entscheidet oder welche Dinge entscheidbar sind, welche Dinge entschieden werden müssen, ob man Entscheidungen lieber vermeidet oder das Entscheiden formalisiert oder nicht formalisiert. Alle solche Fragen sind Gegenstand dieses neuen Sonderforschungsbereichs.
Sie haben, als Sie den Leibniz-Preis bekamen 2005, Leibniz-Preis muss man vielleicht erklären, nennen manche den deutschen Nobelpreis. Als Sie ihn erhielten 2005, haben Sie einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Die Schwierigkeit des Entscheidens«. Nun tun sich deutsche Politiker im Moment schwer mit Entscheidungen. Auch das ein Kontinuum des politischen Lebens, wenn man es so à la longue betrachtet?
Also ich glaube, dass verschiedene Kulturen oder verschiedene Gesellschaften mit dem Entscheiden sehr unterschiedlich umgehen. Und heute hat man formalisierte Entscheidungsverfahren und das macht einen großen Unterschied in fast allen Lebensbereichen. Aber ich glaube, ganz allgemein kann man schon sagen, dass Entscheiden eine Zumutung ist in sozialer Hinsicht. Diejenigen, gegen deren Vorstellung entschieden wird, riskieren Gesichtsverlust. Es macht soziale Kosten, wenn man explizit Entscheidungen fällt. Und deswegen gibt es eine generelle Tendenz, Entscheidungen eigentlich lieber zu vermeiden, wenn man irgend kann. Ja, wenn man natürlich Entscheidungsverfahren hat, sagen wir mal ein Gerichtsverfahren, dann muss am Ende eine Entscheidung gefällt werden. Da kommt man sozusagen nicht mehr raus. Aber in vielen, vielen anderen Bereichen ist es so, dass man tendenziell Entscheidungen vermeidet. Auch deshalb, weil im Moment des Entscheidens ja nie klar ist, ob die Entscheidung richtig sein wird oder nicht. Das zeigt sich ja immer erst hinterher. Deswegen ist Entscheiden immer legitimationsbedürftig, ist immer eine Frage auch dann von Verantwortung und so weiter. Und bequemer ist es nicht zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ein sehr allgemein zu beobachtendes Phänomen. Und die Frage, die man jetzt hat in diesem historischen Verbund, war das zum Beispiel im Mittelalter, in der frühen Neuzeit anders? Hat man da leichter oder schwerer entschieden? Wie hat man das Entscheiden organisiert? Und so weiter. Also da gibt es, wäre meine These, durchaus historische Unterschiede.
In Ihrer Maria-Theresia-Biografie gibt es eine Betrachtung gegen Ende, die sollte man sehr aufmerksam lesen, finde ich. Nach Abschnitten, wie Maria Theresia andersgläubige Protestanten und Juden diskriminierte, schreiben Sie, ja, sowas erleben wir ja heute auch wieder. Das hat bei mir eingeschlagen, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ist uns die Welt der Vormoderne nicht nur, aber auch in diesem Punkt viel näher, als wir eigentlich denken? Obwohl wir uns für eine säkulare Gesellschaft halten?
Ja, diese These von der fortschreitenden und unaufhaltsamen Säkularisierung der Gesellschaft ist ja mittlerweile sehr in die Kritik geraten. Wir sind hier in Mitteleuropa immer noch gewohnt, immer noch, hoffentlich auch weiterhin, dass Religionsfreiheit ein selbstverständliches Menschenrecht ist. Aber wir sehen ja, wenn wir die Nachrichten gucken oder lesen, dass das keineswegs überall auf der Welt der Fall ist. Und auch in Deutschland gibt es ja schon Stimmen, die verlangen, dass man für Muslime die Religionsfreiheit einschränken soll. Also das ist eine Errungenschaft, die überhaupt nicht selbstverständlich ist und die auch jederzeit wieder verloren gehen kann. Und ja, der Blick in die Geschichte zeigt eben auch, dass das, was wir als Errungenschaft ja schon dann des 20. Jahrhunderts betrachten, Religionsfreiheit, dass das eben eine sehr, sehr seltene und kostbare und nicht zu unterschätzende Besonderheit ist.
Man könnte es beim Fall der Muslime festmachen am Kopftuch, dessen Symbolik wir Christen nicht mehr verstehen. Sie haben sich dazu mal geäußert und haben den Streit als elend, glaube ich, oder leidig bezeichnet. Ja. Weil Sie mehr von Symbolen verstehen, auch von der anderen Seite her betrachtet? Oder wie soll ich das verstehen?
Ja, also was jetzt speziell das Kopftuch für Musliminnen angeht, so haben wir in Münster eine Untersuchung gehabt, einer Soziologin, die deutsche Musliminnen, jüngere, ältere, befragt hat, warum sie das Kopftuch tragen. Und es stellte sich raus, dass sie das Kopftuch aus ganz unterschiedlichen Gründen tragen. Also es gibt sowohl solche Frauen, die es tragen, weil sie es sollen, weil ihr Mann oder ihre Eltern es ihnen vorschreiben. Es gibt aber genauso sehr viele Musliminnen, die es geradezu im Gegensatz zu ihrem Elternwillen tragen, weil ihre Eltern das nicht wollen und es gewissermaßen als Zeichen des Erwachsenwerdens, der Selbstbehauptung tragen. Es gibt solche, die es tragen als Zeichen auch der religiösen Identität, als ganz bewusste eigene Entscheidung. Also es gibt eine große Bandbreite und was man daraus lernen kann, ist, wir sollten uns als Außenstehende nicht anmaßen, zu wissen, besser zu wissen, was dieses Kopftuch im Einzelnen für seine Trägerin jeweils bedeutet und was nicht. Das halte ich für eine Anmaßung. Natürlich gibt es Verhältnisse weiblicher Unterdrückung, die auch dann zum Teil mit dem Kopftuch in Verbindung gebracht werden. Das gibt es, es ist unerfreulich. Aber das Kopftuch zu verbieten, ist jedenfalls nicht der Weg, diese Unterdrückung abzuschaffen, sondern etwa wenn man jetzt die Burka verbietet, wie das ja in einigen europäischen Ländern mittlerweile der Fall ist, dann bestraft man genau die, die von diesem Kleidungsstück sowieso schon beeinträchtigt und gewissermaßen unterdrückt werden. Und die dürfen dann nämlich gar nicht mehr das Haus verlassen. Man muss sich auch fragen, was man mit so einem Verbot eigentlich wirklich bewirken will. Ist es nicht eine symbolische Botschaft, um den Muslimen zu zeigen, dass man sie nicht als Bürger gleichen Rechts betrachtet? Also wenn man sieht, dass oft gerade diejenigen gegen das Kopftuch oder die Burka, was natürlich nochmal zweierlei ist, sind, die sich sonst keineswegs als Vorkämpfer weiblicher Rechte profilieren, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, dann fragt man sich, was eigentlich der wirkliche Beweggrund ist beim Kampf gegen solche Symbole.
In dem Maria-Theresia-Buch gibt es noch ein weiteres schönes Zitat, das man, wenn man will, auf damals wie heute anwenden kann. Europas Einheit bestand paradoxerweise in seiner Zwietracht. Damit kann man auch Anfang 2018 durchaus mal eine Stunde spazieren gehen und feststellen, ja, vor 300 Jahren und heute, da hat sich wenig geändert.
Also wir haben ja die EU und Gott sei Dank werden ja in der EU derzeit keine Kriege geführt. Und deswegen hat es ja auch den Friedensnobelpreis gegeben, um zu zeigen oder um zu wertschätzen, was für eine unglaubliche Befriedungsleistung darin besteht, dass es die EU gibt. Denn in der gesamten früheren Geschichte vom Mittelalter angefangen bis ins frühe 20. Jahrhundert, ist die europäische Geschichte eine Geschichte von Kriegen innerhalb Europas. Man kann die Herausbildung von europäischen Nationalstaaten ja geradezu als Folgewirkung dieser unaufhörlichen Kriegsgeschichte betrachten. Also die Staaten haben sich in ihrer wechselseitigen Abgrenzung und Bekämpfung als solche herausgebildet. Und das macht man sich heute einfach nicht mehr klar genug. Also meine Generation, die nach dem Krieg geboren ist, beginnt langsam zu vergessen, dass die bisherige europäische Geschichte eine Geschichte der unaufhörlichen Kriege war. Also, dass diese Zeiten vorbei sind, das muss man sich immer wieder klar machen, um das wertzuschätzen und um es nicht aufs Spiel zu setzen.
Anfang 2018 kann man auch darüber nachdenken, dass 400 Jahre zuvor, wir nehmen hier in Münster auf bei den Kollegen des WDR, das Jubiläumsjahr beginnt, 400 Jahre 30-jähriger Krieg, auch ein Religions- und ein Machtkrieg. In Münster sozusagen der Genius Loci, wenn Sie da unterrichten, auch für Sie als Frühneuzeitlerin, immer aktuell? Oder ist das so von der Zeit verschüttet worden, dass wir gar nichts mehr damit anfangen können?
Naja, gerade heute beginnen ja auch die Politikwissenschaftler, ich erinnere an das neue Buch von Herfried Münkler über den Dreißigjährigen Krieg, und die Zeithistoriker, sich in vieler Hinsicht auf den Dreißigjährigen Krieg und Westfälischen Frieden zurückzubesinnen, weil es da durchaus gewisse strukturelle Parallelen wieder gibt. Im 20. Jahrhundert waren ja die Kriege Staatenkriege, also Staaten haben gegeneinander Krieg geführt im Wesentlichen, während im Dreißigjährigen Krieg, so wie heute wieder, man ja von asymmetrischen Kriegen spricht. Das heißt, die Akteure nicht Nationalstaaten waren mit staatlich organisierten Heeren, sondern ja Warlords, private Unternehmer gewissermaßen, ganz unterschiedliche Akteure in die heutigen Kriege verwickelt sind, auch Stellvertreterkriege geführt werden, wenn Sie an den Jemen denken. Man hat heute wieder Kindersoldaten und so weiter. Und das sind alles Züge, die es eben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges auch gab. Das heißt natürlich nicht, dass das in jeder Hinsicht ähnlich ist, aber es gibt doch gewisse strukturelle Ähnlichkeiten und es ist ganz interessant, sich mal zu fragen, woher das kommt.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Münsteraner Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger. Ihre erste Wortmeldung, heißt es, war ein Leserbrief an die FAZ im Jahr 1983, anlässlich der Volkszählung. Da haben Sie moniert, der Staat erkläre den Bürgern zu wenig, vertraue nicht auf ihre Einsicht, obwohl der Zensus ja die, Zitat, die Privatsphäre jedes Einzelnen ganz unmittelbar berühre. War das die empörte Bürgerin damals mit 27, glaube ich, ungefähr? Was würden Sie sagen? Oder war da schon der wissenschaftliche Impuls maßgeblich?
Oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das hat ein FAZ-Redakteur mal wieder ausgegraben und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das gar nicht mehr. Ich schreibe normalerweise nie Leserbriefe. Und damals habe ich das tatsächlich mal gemacht und ich weiß noch, dass die Volkszählungsdebatte damals hohe Wellen geschlagen hat und man sich wahnsinnig aufgeregt hat. Und wenn man heute bedenkt, was die Bürger freiwillig den Medien und überhaupt dem Staat und generell der Öffentlichkeit an Daten über sich zur Verfügung stellen, dann ist das damals so harmlos gewesen. Das ist schon so lange her und man erinnert sich kaum noch dran. Also ich muss sagen, ich hatte völlig verdrängt, dass ich überhaupt jemals einen solchen Leserbrief geschrieben habe.
Also Sie sehen, Frau Stolberg-Rillinger, auch die Archive der Zeitungen sind tief und man findet was man gar nicht mehr weiß. Kommen wir zu Punkt 2 des Jahres 2017 für Sie, nach dem Preis der Leipziger Buchmesse. Die zweite Auszeichnung, der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, der von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehen wird. Sie haben bei der Verleihung geradezu überschwänglich sich bedankt. Das dürfen Sie ruhig erklären.
Ja, ich glaube, dass in den Geisteswissenschaften ganz allgemein und in der Geschichtswissenschaft im Besonderen die Sprache ein Teil der Sache ist. Also man kann seine Erkenntnisse ja nur über Sprache transportieren. Und die Sprache ist aber nicht einfach ein Instrument, ein neutrales Instrument, mit dem man irgendwie auch sonst existente Gedanken transportiert, sondern wie ich etwas sprachlich ausdrücke, ist entscheidend dafür, was ich sage. Und wie ich meine Begriffe wähle, wie ich die Welt einteile und so weiter, das ist alles eine Frage der Sprache und der sprachlichen Begriffssysteme und der Grammatik und so weiter. Das heißt, mir ist das immer sehr bewusst gewesen. Ich habe auch sehr gerne früher Sprachwissenschaft studiert. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, geisteswissenschaftliche Inhalte stilistisch so zu transportieren, rüberzubringen, dass sie auch den Leser erreichen. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Höflichkeit gegenüber dem Leser, sozusagen schön zu schreiben, ne? Nicht nur klar, sondern auch schön, auch möglichst einfach zu schreiben, nicht möglichst kompliziert, wie viele ja glauben, dass Wissenschaftler schreiben sollten oder müssten. Also die Sprache einmal als Medium meiner eigenen Wissenschaft ist ein ganz wichtiges Anliegen und andererseits ist natürlich auch die Sprache der Quellen, der Gegenstand meiner wissenschaftlichen Arbeit. Und auch das ist ein wesentlicher Teil der Sache selbst. Also wie zum Beispiel im 18. Jahrhundert über Dinge gesprochen worden ist, verrät ganz viel darüber, wie man die Welt gesehen hat, wie man die Welt geordnet hat, welchem Stand man angehört hat. Also all diese Dinge finde ich extrem wichtig. Und zum Beispiel dieser Maria-Theresia-Biografie war es mir wichtig, den spezifischen Klang dieser Quellen zu transportieren, weil die eben, also diese ganz besondere Art zu sprechen, ein Gefühl beim Leser dafür weckt, wie fremd diese Zeit war. Eine meiner Lieblingsquellen aus dieser Zeit ist das Tagebuch des Obersthofmeisters Khevenhüller. Und er hat ein ganz furchtbar barockes, schwülstiges Deutsch gemischt mit Französisch und Latein geschrieben und ganz lange Sätze und ganz bizarre Vokabeln und so weiter. Und wenn man das liest, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie fremd diese höfische Welt des 18. Jahrhunderts war. Sowohl als mein eigenes Ausdrucksmittel als auch als Gegenstand Sprache der Quellen ist die Sprache unerlässlich und zentral, steht im Mittelpunkt der Geschichtswissenschaft. Und deswegen habe ich mich über diesen Preis besonders gefreut, weil es auch mein Ehrgeiz ist, mich so gut und klar und angemessen wie möglich auszudrücken.
Macht Ihnen denn Schreiben Spaß oder ist es dann doch eher Arbeit, Mühe?
Das kommt ganz drauf an. Es gibt Phasen, in denen es läuft. Da macht es wirklich auch Spaß. Also als ich diese Biografie geschrieben habe, war ich sehr privilegiert und hatte ein Jahr frei und konnte in Berlin im Wissenschaftskolleg dieses Buch weitgehend schreiben. Und das war absolut paradiesisch, weil man wirklich in so einen Flow kam. Also man hat die Zeit vergessen, nicht? Man konnte einfach sich hinsetzen, anfangen zu schreiben und nichts hat einen abgelenkt. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Da blieb man auch im Gedankengang drin. Da musste man nicht immer wieder neu anfangen zu überlegen, wo habe ich denn vor einer Woche aufgehört. Hier war das eben so nicht. Und dann macht es Spaß. Es gibt aber natürlich auch Phasen oder Gegenstände, wo es dann gar keinen Spaß macht, wo es quälend ist, wenn man zum Beispiel den Sachverhalt noch nicht richtig durchschaut hat, die Argumentation einem noch nicht klar ist und man dann so unklares, verrätseltes Zeug schreibt und dann unglücklich ist. Unklare Sprache ist ja immer ein Zeichen für unklares Denken. Und wenn man es noch nicht klar sagen kann, dann hat man es halt noch nicht verstanden. Und solange man es noch nicht angemessen darstellen kann, macht es dann eben auch keinen Spaß.
Als sie über Maria Theresia als Mutter schrieb, sah auch sie plötzlich in einen Spiegel. Diesen Satz hat Patrick Barners von der FAZ über die Autorin Barbara Stolberg-Rehlinger formuliert. Das spielt auch an auf das geteilte Schicksal der Witwenschaft. Sie haben ihren Mann früh verloren, haben neben der Professur zwei Söhne großgezogen. Neben ist harmlos, aber man kennt ja auch, wie es dann wirklich ist. Trotzdem, Stichwort Spiegel, fanden Sie sich wieder?
Ja, also es ist so, dass ich einerseits mit der Maria Theresia wenig Sympathie hatte, weil sie eben sehr, sehr intolerant, auch wie ich finde, starrsinnig und so weiter war. Auch sehr fromm, was ich gar nicht bin. Also sie ist mir nicht sympathisch gewesen. Trotzdem konnte ich nicht umhin, manchmal so eine gewisse Identifikationsneigung in mir selber zu entdecken, weil ich selber auch gelegentlich zum Beispiel dazu geneigt habe, meinen Söhnen Normen und Regeln immer wieder einzuschärfen, obwohl ich genau wusste, es hat keinen Zweck und sie befolgen das nicht und man ist in so einer Schiene, dass man immer wieder dieselben Sachen wiederholt und ja, man könnte es auch lassen. Und da habe ich mich dann manchmal in der Maria Theresia wieder entdeckt, weil sie eben auch zum Beispiel ihren erwachsenen Kindern jede Woche pro Kind mindestens einen Brief geschrieben hat und immer wieder dieselben Gebote und Verbote wiederholt und die Kinder haben sie nie befolgt und sie hätte es auch lassen können.
Sie gelten privat als Cineastin, stimmt das?
Ja, eigentlich kaum noch. Ich kann kaum noch ins Kino gehen, weil ich so wenig Zeit habe. Aber früher, ja, bin ich eigentlich sehr, sehr gerne ins Kino gegangen und ich würde es öfter tun, wenn ich könnte. Aber Cineastin ist sicher übertrieben. Also, dass ich als Hobby sozusagen besondere Kinokenntnisse hätte, das kann man, glaube ich, nicht sagen.
Aber ich darf Sie schon fragen, welches Genre oder welche Art Kino Sie bevorzugen? Eher Arthouse oder eher Hollywood-Blockbuster?
Nee, also Hollywood-Blockbuster nicht. Alles, was Actionfilme oder Science-Fiction-Filme, also da kann man mich mit jagen. Was ich sehr gerne sehe, sind so Gesellschaftskomödien. Ja. Also meine Lieblingsregisseure sind die Brüder Coen und solche etwas bizarren, sarkastischen Geschichten, die sehe ich am liebsten.
Mit Ihrem Vorwissen, mit Ihrer Arbeit, würde es Sie vielleicht mal reizen, einen Aufsatz zu schreiben über die Symbolik in George Lucas Star Wars Epen oder die Sprache? Möge die Macht mit dir sein. So etwas.
Wenn ich jetzt sage, dass ich Star Wars nie gesehen habe, dann glaubt mir das wahrscheinlich keiner. Also es ist witzigerweise so zufällig, dass meine Kollegen und ich aus der frühen Neuzeit in Münster gerade beschlossen haben, nächstes Semester ein Seminar über Geschichte im Film, frühe neuzeitliche Geschichte im Film zu veranstalten. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Einerseits möchte ich gerne mal diese ziemlich heute unsäglichen Maria-Theresia-Filme aus den 50er, 60er Jahren ansehen, um zu sehen, was da eben für eine zeitspezifische Botschaft, österreichische Nationalmythen transportiert werden. Wir wollen aber vielleicht auch die Verfilmung von Daniel Kehlmanns, Die Vermessung der Welt, uns ansehen, was ich für einen wunderbaren Film über das ausgehende 18. Jahrhundert und die späte Aufklärung halte. Das sind zwei Beispiele, aber sonst steht das noch nicht fest.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Münsteraner Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger. Und jetzt müsste ich eigentlich korrekterweise sagen, Ex-Münsteraner Historikerin, denn Sie ziehen im Sommer in das Paradies, so haben Sie es eben schon mal genannt, zum Wissenschaftskolleg nach Berlin als Rektorin. Wie kam es dazu?
Ja, ich war, wie gesagt, selber vor 2 Jahren, ein Jahr da Fellow. Das ist ja eine Einrichtung, die in den 80er Jahren etabliert worden ist, wo ungefähr 40 Wissenschaftler aus aller Welt für ein Jahr gemeinsam leben und arbeiten. Jeder bringt sein Projekt mit und es sind alle möglichen Fächer vertreten, nicht nur Geisteswissenschaftler, sondern auch Biologen, Juristen und so weiter. Und ich war selber da und habe da eben dieses Buch weitgehend geschrieben und fand das fantastisch. Und zur selben Zeit fing man da an, jemanden zu suchen als Nachfolger für den jetzigen Rektor und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und das hat dann etwas verschlungenen, längeren Weg genommen, dieser Entscheidungsprozess. Also erst habe ich mir das eigentlich nicht zutrauen wollen, aber am Ende habe ich dann doch Ja gesagt. Und es ist, ich habe ja eben gesagt, Entscheidungen vermeidet man lieber. Und hier war jetzt mal wirklich eine Entscheidung notwendig und zwar wirklich eine Lebensentscheidung. Normalerweise trifft man in meinem Alter keine solchen Lebensentscheidungen mehr. Da wartet man in Ruhe auf die Rente und dann ergibt sich alles weitere irgendwie. Und hier war das eben nochmal die Möglichkeit, etwas völlig Neues und anderes zu machen, als ich bisher in meinem Leben vorher gemacht habe. Und ja, nach Berlin umzuziehen, was ja auch ein großer Schritt ist, von Münster, beschauliche Münster in die Großstadt. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das Risiko gehe ich jetzt mal ein und mache das. Und jetzt freue ich mich schon sehr.
Sie sind wahrscheinlich auch ausgewählt worden, weil Sie eben nicht nur hervorragende Wissenschaftlerin, sondern auch eine Wissenschaftsmanagerin sind, sonst hätten Sie die Sonderforschungsbereiche auch nicht so gut organisieren können. Zu den Aufgaben einer Rektorin am WIKO in Berlin gehört es eben nicht nur beim Essen dabei zu sein, sondern Sie müssen auch sozusagen die wissenschaftliche Elite betreuen, aber auch fördern. Wie macht man das?
Das weiß ich ja noch nicht. Also ich bin noch nicht so wirklich genau im Bilde darüber, was da auf mich zukommt. Es ist so, dass die rein organisatorischen Aufgaben, also Finanzfragen und solche Dinge von einem ausgezeichneten Koordinator gemacht werden, denn das könnte ich auch nicht. Mhm. Sowas kann ich nicht gut und mit Zahlen kann ich überhaupt nicht umgehen. Mhm. Ja, ich glaube, was in diesem Amt wichtig ist, ist eine gewisse Neugier zu haben gegenüber anderen Fächern und ein gewisses Gespür dafür zu haben, welche Fragen fächerübergreifend wichtig sind. Also vielleicht auch Interesse an theoretischen Fragen, an methodologischen Fragen zu haben und eine gewisse Fantasie, auch die immer weiter auseinanderdriftenden Welten der Natur- und der Geistes- oder Kulturwissenschaften wieder ein bisschen näher zusammenzuführen. Und da habe ich vor allem in der Zeit in unserem sogenannten Exzellenzcluster relativ viele Erfahrungen gesammelt. Da waren zwar keine Naturwissenschaftler beteiligt, aber doch Theologen einerseits, Historiker, Soziologen, Philosophen, Kulturwissenschaftler andererseits. Und das sind auch schon sehr fremde Welten. Und die miteinander in Verbindung zu bringen, ist manchmal auch gar nicht so einfach.
Geht es nicht strategisch gesehen auch ein bisschen darum, sozusagen die doch in Zweifel gezogene Elite, auch die wissenschaftliche Elite, zu verteidigen, nicht nur nach außen, auch nach innen, gegen ständige Anzweiflungen von den Finanzen über das, was soll das überhaupt, was macht ihr überhaupt, versteht doch keiner?
Ja, man erlebt ja gegenwärtig eine nie dagewesene und nicht für möglich gehaltene Verachtung wissenschaftlicher Erkenntnis. Nicht durchgängig natürlich, aber doch in großen Teilen der Gesellschaft, vielleicht bei uns noch nicht so schlimm wie zum Beispiel in den USA. Und da haben natürlich die Wissenschaftler selber auch eine Verantwortung, ihre Erkenntnisweisen zu vermitteln. Das finde ich eine ganz wichtige Verantwortung, die sie wahrnehmen müssen. Andererseits aber auch die wissenschaftliche Autonomie zu verteidigen, also klar zu machen, dass die Wissenschaften, egal welche, nicht dazu da sind, die Fragen zu beantworten, die ihnen die Politiker stellen, sondern aus ihrer eigenen Forschungslogik und Forschungsfreiheit heraus Fragen zu entwickeln und zu beantworten. Und nur wenn sie diese Freiheit haben, können sie für die Gesellschaft das leisten, was sie leisten können. Also ein Naturwissenschaftler hat mir mal gesagt, die Glühbirne ist ja auch nicht erfunden worden, weil man gesagt hat, entwickelt mal eine bessere Kerze. Das heißt, wenn man einfach nur in eine bestimmte Richtung weiter forscht, die einem von außen vorgegeben wird, dann kommt man nicht weit. Man muss kreativ und aus eigenem Antrieb auch das Unerwartete zulassen. Und nur dann kann man wissenschaftlich wirklich neue Antworten geben, neue Perspektiven erschließen. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, dass das so ist. Das heißt, wissenschaftliche Autonomie muss verteidigt werden, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig muss auch die Verantwortung der Wissenschaftler gegenüber der Gesellschaft gesehen werden und die wissenschaftlichen Ergebnisse müssen vermittelt werden. Und es muss vor allem aber auch nicht der Eindruck erweckt werden, als wären Wissenschaftler Menschen, die die Wahrheit kennen, ja? Sondern im Gegenteil, Wissenschaftler sind ja Menschen, die wissen, dass ihre Wahrheiten immer nur vorläufige sind. Und das ist genau sozusagen der dritte Weg zwischen Wahrheiten und Fake News. Es ist weder so, dass man die Wahrheit kennt, noch etwas einfach Lüge ist, sondern Wissenschaftler müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass es zwar mehr oder weniger wahre oder plausible Aussagen gibt, aber dass alle Aussagen immer vorläufig sind und es nie endgültige und unhinterfragbare Wahrheiten gibt, vielleicht im Bereich der Religion, aber nicht im Bereich der Wissenschaft. Und das ist das Entscheidende und das muss man in der Gesellschaft bewusst machen und das muss man verteidigen.
Sie haben den Bruch schon angesprochen, Umzug von Münster nach Berlin. Was macht die Forscherin, die Wissenschaftlerin Barbara Stolberg-Rillinger in den nächsten Jahren? Gibt es damit mit dieser Entscheidung auch kein eigenes Projekt mehr? Müssen Sie das zurückstellen?
Im Moment komme ich nicht richtig dazu, was Neues anzufangen. Ich will aber auf jeden Fall weiter historisch arbeiten und möglicherweise auch noch mal eine ganz andere Biografie schreiben. Das ist noch nicht so richtig sicher. Und ich habe auch ein paar andere Themen. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich im Wissenschaftskolleg eher mehr Zeit dafür habe als im normalen Alltagsuniversitätsbetrieb. Das hoffe ich jedenfalls.
Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Frau Professor Stolberg-Rillinger. Herzlichen Dank für dieses Gespräch bei den SWR2 Zeitgenossen. Ihnen viel Erfolg in der neuen Aufgabe in Berlin und alles Gute.
Ich bedanke mich.